Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Wir haben Besuch von Hilmar Klute. Leser der Süddeutschen Zeitung kennen seine journalistischen Artikel. Er ist der verantwortliche Kopf hinter dem berühmten täglichen Streiflicht. Aber Hilmar Klute schreibt auch Romane. Und jetzt gibt es einen neuen. Oberkampf heißt er. Hilmar Klute ist bei uns im Studio. Guten Morgen.
Morgen, Scholl.
Oberkampf heißt das Buch. Paris-Kenner wissen, dass das ein Stadtviertel dort ist, benannt nach einem deutschstämmigen Industriellen. Wieso lassen Sie denn genau dort Ihren deutschen Helden Jonas Becker aufschlagen?
Der Grund dafür ist, dass ich eine Zeit lang mit meiner Familie da gewohnt habe. Meine Frau war Korrespondentin in Paris. Ich habe ein Elternjahr da verbracht. Also unsere Tochter ist in Paris geboren und wir haben in der Rue Oberkampf gewohnt. Und ich habe so innerhalb von anderthalb Jahren dieses Viertel sehr gut kennengelernt. Und es liegt eben auch in einem Zentrum, sozusagen einem Ereigniszentrum zwischen Republik und Bastille, wo eben sehr viel stattfindet, sehr viel Politisches, sehr viel Demonstrationen. So ein Viertel, das interessant ist, weil es so ein bisschen auch im Wandel ist, so von alter Tradition bis zu so einer bis dahin noch sanften, aber jetzt schon etwas härteren Gentrifizierung. Und die Schauplätze dieses Romans sind eben alle in diesem Viertel. Und deswegen habe ich es auch gewählt.
Wer ist denn dieser Mann, Jonas Becker, und was will er in Paris?
Das ist ein nicht mehr ganz so junger Mann, der in Berlin eine Agentur hatte, die Kluge Köpfer hieß. Also sozusagen eine Referentenvermittlungsagentur. Es sind intellektuelle Künstler, Sportler, werden vermittelt an Firmen und Betriebe, die sich so etwas gerne leisten möchten. Ein bisschen Kultur, ein bisschen Information, Unterhaltung, Wissen. Und das alles ist irgendwann ausgelaufen, seine Beziehung ist ausgelaufen und er kannte einen alten Schriftsteller, der in Paris lebte und hat sich irgendwann vorgenommen, die Biografie dieses Autors zu schreiben. Und lässt sich das dann von dem Verlag irgendwie finanzieren, bezahlen, lässt sich eine Wohnung suchen und fährt nach Paris in der Hoffnung, sozusagen sein Leben nochmal neu zu starten.
Den Alten heben wir uns für später auf, Herr Klute. Aber dieser Jonas kommt genau an am Vorabend der Anschläge im Januar 2015, des Attentats auf Charlie Hebdo, der Satirezeitschrift, praktisch als Passant erlebte das. Sie, Herr Klute, haben zu jener Zeit auch in Paris gelebt?
Gelebt noch nicht, aber ich war zufällig da. Also ich war an diesem Tag, ich hatte Urlaub und wir waren in der Wohnung, in der Rue Oberkampf und ich habe das dann so nach und nach erfahren, was passiert ist und habe dann versucht, wie viele andere eben auch, sozusagen an den Ort des Geschehens vorzudringen. Ist mir zum Teil auch gelungen und habe dann auch für die Süddeutsche Zeitung berichtet über dieses Attentat einige Tage lang, die Seite 3 und andere. Und habe dann sozusagen so diese Ereignisfrische ein bisschen mitbekommen und die habe ich versucht, in diesem Roman auf eine bestimmte Weise zu retten.
Aber es ist schon interessant, wie der Held, Ihr Held, das alles dann wahrnimmt. Aber Jonas konnte sich aussuchen, heißt es an einer Stelle, ob ihn der Schrecken etwas anging oder nicht, heißt es da. Und später, Jonas konnte das Wort Fassungslosigkeit nicht in sein Herz hineinbuchstabieren. Er war nicht fassungslos, aber höchstens überwältigt von der Brutalität, dem entschlossenen Vorwärtsschreiten der Krieger und ihren althergebrachten Waffen. Was ist das für eine Reaktion?
Naja, das ist schwer zu sagen für mich selber, der ich diese Figur ja irgendwie konstruiert habe. Aber ich würde sagen, es ist ein Mensch, der so ein bisschen um seine Empathie kämpfen muss, der unbeteiligt ist, der aber auch sozusagen mit dem Willen des Unbeteiligtseins in diese Stadt gekommen ist. Weil er möchte ja sozusagen alles, was an Gefühl, an Emotionen, an Verwerfungen ihm schon passiert ist, nicht nochmal haben. Ja. Und eigentlich kommt ihm dieses Attentat gar nicht so wahnsinnig recht. Also er wollte ja eigentlich ein neues Leben anfangen, wollte keine Verwicklungen. Und jetzt merkt er aber plötzlich, dass er da in eine Katastrophe reingekommen ist und versucht, sich vor dieser Katastrophe natürlich ein bisschen zurückzuziehen. Und sagt sich, ja gut, ich bin ja eh kein Franzose, ich bin hier nur Gast und eigentlich muss mich der Schrecken nichts angehen. Aber das verändert sich natürlich im Lauf der Geschichte.
Dieser Jonas will seinem bisherigen Leben entkommen, begibt sich dann aber wieder in die nächste Abhängigkeit zu eben jenem alten deutschen Schriftsteller Richard Stein, nennen Sie den?
Ein Österreicher ist es.
Ein Österreicher, ja. Pardon, ja. Der eigentlich
aber ein Deutschsprachiger.
Schon längst vergessen ist, weil niemand ihn liest. Er genießt aber so eine Art Großschriftsteller, Klassiker-Nimbus und hält sich auch selber für den Tollsten. Eigentlich sehr unsympathisch von der ersten Zeile an. Was verspricht sich Jonas denn von einer Biografie über diesen Zausel?
Ich glaube, es ist ein etwas komplizierter und umständlicher Weg, selber zum Schreiben zu kommen. Ja? Also er bewundert diesen Mann ja auch und Sie sagen unsympathisch, ich weiß es gar nicht. Also er ist natürlich eine besondere Figur. Also er ist sicherlich kein sehr freundlicher, sehr zugetaner Mensch. Aber er entdeckt ja auch interessante Seiten bei ihm. Also er ist ja auch jemand, der sich dem Jonas durchaus zuwendet. Natürlich aus einer bestimmten Absicht heraus, die ja nicht uneigennützig ist. Und Jonas spiegelt sich natürlich in dieser Figur. Das ist ja sozusagen das, was er auch sein möchte. Also jemand, der sein Leben schreibend verwaltet. Das ist ja sozusagen diese große Aufgabe, die sich dieser Autor gestellt hat. Ja? Der sich aus verschiedenen Figuren irgendwie zusammensetzt. Und das möchte er auch machen und merkt aber, dass das wirklich so ein Massiv ist, ein Bergwerk, dieser Mann und dieses Werk. Und dass er sozusagen mit seinen Absichten da immer kleiner wird davor.
Wir haben in der Redaktion natürlich sofort gerätselt, wer könnte das denn sein, und kamen dann auf Paul Nisson. Was meinen Sie?
Ach, das guter ist, wie gesagt, Tipp. Es ist eine Figur, die sich aus verschiedenen Schriftstellertypen zusammensetzt. Und da ist der eine, spielt dann natürlich eine Rolle. Und es sind auch Figuren, die nicht mehr leben, in diesen Protagonisten eingeflossen. Also es ist sozusagen zusammengeschraubt, wie alle Protagonisten in diesem Buch Collagen sind aus verschiedenen Charakteren und Figuren.
Es wimmelt ja nur so von Literatur in diesem Roman. Natürlich tauchen Sartre, Simone de Beauvoir mit den Cafés auf, André Gide und Ernst Jünger und Walter Benjamins Flaneur und Michel Houellebecq. Wie gesagt, bei Stein könnte man, haben wir gesagt, Paul Nisson mit Mischung Ernst Jünger, kleine Martin Walser, Einsprengsel ja, noch dazu. Genau. Also ständig fallen Namen, ja. Bücher. Einmal hört Jonas im Jardin des Plantes die Raubtiere brüllen. Aha, haben wir gesagt, jawohl, Rainer Maria Rilke, der Panther, aber er hört die Tiger. Gut, das ist schon ein sehr, sehr dichtes Gewebe an Literatur, dass sie da flechten. Ne? Das sollte so sein.
Also mit den Löwen, da habe ich jetzt gar nicht an den Panther gedacht, weil der Löwe eigentlich gar nicht im Jardin des Plantes ist, sondern nebenan. Also da ist ja dieser kleine Cirque d'Hiver, das ist ein Zirkus. Und die haben tatsächlich zu einer bestimmten Zeit, ich glaube meist im Herbst, Winter, haben die eben Raubtiere in ihren Gehegen. Und das war tatsächlich so, ich habe das auch immer gehört. Das war ein sehr unheimliches Geräusch. Aber Sie haben natürlich recht und es ist gewissermaßen auch so eine Referenz an die französische Kultur. Nicht? Also alles das, was die Zivilisation nennen. Das ist ja gutes Essen, gutes Benehmen, sich einen schönen Tag machen. Und die Literatur und die Kunst gehören natürlich auch dazu. Und so die ständige Abrufen von Namen, von Zitaten, von Texten, das gehört auch oft so zum Mittagsgespräch, das habe ich beobachtet, ne, in Frankreich. Und für mich gehört das eben zum Bild dazu. Und diese ganzen Namen stehen natürlich auch ein bisschen für was. Sie stehen ja zum Teil auch, sind auch abrufbar in bestimmten Situationen, auch wenn es um Gewalt geht und so. Apollinaire spielt ja dann eine gewisse Rolle, nicht? Also was sozusagen so diese Höllenmaschinen angeht, in denen die Gesellschaft da plötzlich ist. Ne? Also von daher sind das immer so Referenzgrößen, die dann aufgerufen werden, aber auch wieder zur Seite geschoben werden.
Das gesamte männliche Personal ist auf jeden Fall ziemlich literaturgesteuert, um nicht zu sagen, vielleicht sogar ein bisschen verkorkst. Und das wird vor allem durch eine Frau überdeutlich. Jonas lernt schnell eine schöne Pariserin kennen, Christine, auch literarisch versiert. Aber sie hat zum Beispiel für die Prosa dieses Richard Steins nur dieses klasse Wort übrig, Altmännergeheule. Ich war echt froh, Herr Klute, über diese tolle Frau. Weil ich die auch. Männer erschienen. Sie auch, ja. Weil die Männer waren doch bisschen arg jammerlappenmäßig, oder?
Ja, offenbar, wenn Sie das so sehen. Sie waren jetzt nicht so angelegt, aber gut, Sie sagen ja selber, es setzt ich habe ja gesagt, es setzt sich aus verschiedenen Figuren zusammen und vielleicht sind auch Anteile von mir darin. Ich weiß es nicht, in dieser Jonas Becker-Figur, aber. Ja, Sie haben recht. Also diese Männer sind immer in so einem Zustand der Verunsicherung. Ne? Also besonders eben diese Hauptfigur, was ja auch an der Lebenssituation liegt und an diesem Projekt, das sich nach und nach als eigentlich unmachbar und nicht realisierbar herausstellt. Und da kommt natürlich, also da baut sich sozusagen das Selbstwertgefühl immer so nach und nach ab.
Was Sie jetzt nicht wissen können, Herr Klute, wir haben in dieser Woche hier in der Lesart ganz viel Männlichkeit gehabt und diskutiert. Also Bücher über Transmänner, über Cis-Männer, über Männlichkeitsmythen und den Albtraum, überhaupt ein Mann zu sein. Und Pfeilgrad zischt hier Ihr Roman mittenmang mit lauter Männern in der Krise. Die Literatur bietet dafür wenig Trost, oder doch?
Die Literatur bietet wenig Trost.
Für die Jungs da.
Das
eigentlich nicht, ne?
Ja, das weiß ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob die dazu da ist, Trost zu bieten. Also Sie meinen jetzt die Werke, die da jetzt lesen oder sozusagen abrufen. Nein, das glaube ich nicht, dass das Trost bietet. Also sein Trost, also seine Utopie ist ja sozusagen das Schreiben. Das ist ja auch so eine sehr, sehr alte, traditionelle, in Romanen und in der Literatur immer wieder vergegenwärtigte Utopie, dass man sich durch Schreiben sozusagen befreien kann, nicht? Oder dass man sozusagen zu einem neuen Selbst findet. Bei ihm geht das aber nicht auf, weil das sowieso vollkommen vertrackt ist, weil er sozusagen im Schreiben immer noch das Leben eines anderen Menschen da mitdenkt und mitschreibt. Und so dieser Plan, sich zu befreien, geht ja sozusagen in eine andere Gefangenschaft über, nicht? Also sozusagen in diesem schrecklichen Spinnennetz von diesem alten Mann und seinem Werk.
Und dann gibt es noch eine völlig bizarre Reise in die USA, ja, auf der Suche nach dem verlorenen Sohn dieses Schriftstellers. Mhm. Da gibt es dann noch eine familiäre Pointe, die wir natürlich nicht enthüllen. Aber das hatte fast schon ein bisschen Slapstick da, ne, in Amerika.
Ja, es soll ja auch immer ein bisschen lustig sein, nicht? Also man möchte ja sozusagen sich auch aus der Schwere befreien. Und natürlich hat auch das Gravitätische von solchen Figuren wie diesem Schriftsteller Richard Stein auch immer was Komisches. Und wenn man schon vom Bergwerk spricht, muss man halt diese komische Seite so ein bisschen freikloppen auch in dem Buch.
Ich hatte ja die ganze Zeit einen Satz von Rainer Maria Rilke wirklich im Kopf, nämlich aus seinem Malte Lauritz Brigge. Das ist ja auch ein großer Paris-Roman, klassisch schon über 100 Jahre alt. Und der erste Satz, der geht so, also hierher kommen die Leute, um zu leben. Ich würde eher meinen, es stürbe sich hier. Und Sie legen Ihren Roman ja wirklich auch genau in dieses Jahr, in dieses furchtbare Terrorjahr, ja, von 2015, im Januar mit Charlie Hebdo und dann das Blutbad im November im Bataclan-Theater. Wir dürfen jetzt nicht das Ende Ihres Romans verraten, um Himmels Willen, aber hatten Sie von Anfang an eigentlich doch ein radikales Ende oder eine radikale Aussicht im Sinn, als Sie Ihren Helden dahin reisen lassen?
Ja, ich hatte ein markantes Ende sozusagen im Sinn. Und es ist natürlich auch ein Jahr gewesen, wenn man sich das so nochmal vergegenwärtigt, in dem in diesem Land ja viel passiert ist. Also die Anschläge natürlich, aber die Wirkung dieser Anschläge war ja frappant. Also sie hat sozusagen alle oder viele Werte der Menschen dort über Bord geworfen, nicht? Also alles wurde sozusagen in Frage gestellt. Was ist noch Nation? Was ist was bedeutet dieser Patriotismus? Was bedeutet das, wenn man die Marseillaise singt, nicht? Also wenn man all diese Verbindlichkeiten, mit denen man sozusagen das Land zusammengehalten hat, wieder aufruft, angesichts einer solchen Gewalttat. Ne? Wenn man sagt, ja gut, das siegt alles, unsere Werte sind viel stärker, aber die Wirklichkeit hat ja gezeigt, und das steht in dem Roman eben auch drin, in dem Falle waren die Mörder eben doch stärker als sozusagen diese ganze Kultur und dieses Zusammenwirken.
Literatur, Gesellschaftspolitik und viel Paris, das kommt vor in Oberkampf. Ich hatte jedenfalls sofort Lust, nach Paris zu fahren und schön Austern essen zu gehen.
So soll es sein.
Diese Lust bekommt man auch in Ihrem Roman. Von Hilmar Kluth im Galliani Verlag ist das Buch erschienen. 320 Seiten, kosten 22 €. Ab heute ist das Buch im Handel. Vielen Dank, Hilmar Kluth, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Danke Ihnen.